Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr bei einer besonderen Ausgabe dabei seid, denn wenn ihr das jetzt hört, liege ich bereits an den Stränden von Cornwall und suche nach meiner inneren Rosamunde Pilcher. Daher gibt's diese Woche leider keine Division, da wir euch aber nicht alleine rumstehen lassen wollten und nicht alleine zur Arbeit fahren lassen wollten oder am Abend zu Hause abhängen lassen wollten oder laufen gehen lassen wollten, haben wir uns überlegt, dass wir ein zeitloses Format jetzt einführen. Wir, das sind ja mir diesmal leider nicht mehr leibhaftig gegenüber sitzende, dafür umso breiter durch den Äther grinsende
Smush Parker,
auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Ja, und dieses zeitlose Format, das hört ab sofort auf den schönen Namen Es war einmal auf dem Hartholz. Es klingt schon nach Geschichtsunterricht und es wird auch Geschichtsunterricht, denn wir planen ab sofort uns in unregelmäßigen Abständen gewisse alte, legendäre Spiele rauszupicken, die nochmal intensiv anzuschauen und dann ein bisschen auseinanderzunehmen, uns ein paar spezielle Aspekte anzuschauen, vielleicht auch ein paar Mythen aufzudecken, vielleicht auch mit ein paar Mythen aufzuräumen, Dinge zu erwähnen, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und warum wir das tun, wird euch jetzt kurz der Ole erklären.
Ja, der eine oder andere von euch hat ja vielleicht auch schon mal den Rewatchables Podcast von Bill Simmons gehört, wo es eigentlich um Filme geht. Jetzt so in der Offseason höre ich mir tatsächlich sogar manchmal auch Podcasts an, die nichts mit der NBA zu tun haben. Und das ist einer der besten. Ich finde die Idee halt gut. Sie haben es einmal auch mit einem NBA-Spiel, glaube ich, schon gemacht. Das war das Klay Thompson Game von 2016 in den Conference Finals. Und wir machen es jetzt nicht genauso, was ein bisschen lame wäre, sondern wir machen es wir machen das Ganze natürlich auf unsere Art und Weise. Aber wollen das jetzt mal ausprobieren. Und wie gesagt, schickt uns dazu gerne Feedback, weil ob dieses Format so passt oder nicht, was euch fehlt, was gut ist.
Genau. Wir haben so ein bisschen Inspiration uns geholt von den Freunden aus den Staaten. Und genau, mal sehen, ob das so funktioniert. Und als erstes Spiel haben wir uns direkt auch eigentlich aus gegebenem Anlass Kobes 81-Punkte-Spiel rausgesucht, denn am Freitag, den 23. August, feiert unsere allseits beliebte und geliebte Mamba ihren 41. Geburtstag. Muss gefeiert werden, ne?
Ja, aber ich kann jetzt noch nicht gratulieren, weil wir ja quasi in der Zukunft über die Vergangenheit sprechen. Das ist dann ja doppelt unglücklich.
Ja, eben, wir bewegen uns zwischen den Dimensionen und springen durch die Zeit, wie einst Marty McFly. Und von daher gehen wir jetzt einfach ganz weit zurück. Ich glaube, wir steigen einfach direkt mit dem Spiel ein, oder?
Ich glaube es am besten, ja.
Ja, was ist in diesem Spiel vorgefallen, Ole? Was war los?
Also, es ist nicht ganz überraschend deswegen in Erinnerung geblieben, weil da jemand 81 Punkte gemacht hat. Was heute irgendwie ja doch relativ häufig das allererste ist, was man mit dem Namen Kobe Bryant verbindet, obwohl er ja jetzt auch sonst eigentlich nicht unbedingt wenig gerissen hat in seiner Karriere, unter anderem 5 Titel gewonnen hat, MVP geworden ist. Trotzdem sind halt diese 81 Punkte relativ besonders, weil es der zweithöchste Scoring-Output von einem Spieler in einem Spiel jemals ist, getoppt nur von den 100, die Will Chamberlain mal aufgelegt hat. Es war in der Lone Wolf-Season von Kobe 2005, 2006, in der er bei den Lakers über 35 Punkte im Schnitt aufgelegt hat, was jetzt gerade erst von James Harden zum ersten Mal seitdem getoppt wurde, in der er eigentlich gefühlt in jedem Spiel völlig durchgedreht ist, weil es irgendwie auch sein musste. Also wenn man sich mal so anschaut, ich glaube, die 10 Spiele vorher hat er im Durchschnitt über 40 Punkte gemacht. Von den unmittelbar 3 Spielen davor war irgendwie zweimal 37, einmal 51 Punkte. 2 davon haben sie verloren, was auch andeutet, dass der Lakers-Kader damals vielleicht nicht ganz so überragend war. Dafür ist Kobe halt immer mal wieder ein bisschen eskaliert. Und an diesem schönen Tag ging es gegen die Toronto Raptors, gegen die er in der Saison vorher auch schon einmal gespielt hatte und da nur 11 Punkte gemacht hatte. Das war der klare Minuswert in dieser Saison gegen den Gegner. Und so durch diese eine Partie hat er dann trotzdem noch insgesamt 92 Punkte in 2 Spielen. Das sind dann 46 im Schnitt, also noch gerade okay. Bisschen unterdurchschnittlich für seine Verhältnisse, aber in dem Fall okay.
Wobei, man muss natürlich sagen, dass die Raptors in der Saison nicht wirklich als unfassbar gutes Defensivteam galten. Sie haben dann auch so ein bisschen so regelmäßig eine Zone ausgepackt, in dem Spiel dann auch, kommen wir später noch drauf. Also sie hatten sich aber ein bisschen gefangen, ne? Sie hatten einen sensationellen 1-15 Start. Wer diese 16 Spiele, haben sie 94 Punkte pro Spiel aufgelegt, 104 kassiert, lief eher so semi und danach immerhin 13-11 und haben sich da so ein bisschen eingependelt. Chris Bosh war damals noch da, in seiner dritten Saison, glaube ich, war es, ne?
Genau.
Und Jalen Rose war auch noch da, der auch heute noch intensiv mit diesen 81 Punkten von Kobe in Verbindung gebracht wird. Ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, werden wir später wahrscheinlich noch genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall, du hast ja schon gesagt, so die beiden Teams oder vor allem das Team der Lakers war jetzt nicht gerade mit großen Namen gesegnet. Und vielleicht, wenn man so auf den Boxscore schaut, wer da so alles dabei war, war so ein bisschen das Kobe Bryant, ich liebe euch alle All-Star-Team.
Ja, also ein sehr guter Mitspieler, der in diesem Spiel allerdings nicht wahnsinnig gut war, in Lamar Odom, der 1 von 7 aufgelegt hat, glorreich. Ja. Smush Parker, stark, mit dem Kobe später ja quasi Blutfäden ausgetragen hat, dann auch, als Smush Parker schon lange nicht mehr bei den Lakers war, hat in dieser Partie eins seiner besten Spiele für die Lakers, glaube ich, gemacht. Also war
er quasi Kobe den Weg geebnet, so ein bisschen für das Spiel.
Ja, genau. Er hat ihm eigentlich alle Räume geschafft, die er brauchte. Es lief alles sehr flüssig. Dann hat man da Kwame Brown, die Draft-Legende schlechthin.
Ja, Nummer 1 Pick.
Der Lieblingsspieler von Stephen A. Smith auch, der eine Weile später für Pau Gasol getradet wurde. Ich glaube, ja, 1,5 Saisons danach. Chris Meem war Starting Center, in dem Spiel auch stark aufgelegt mit 12 Punkten und 8 Rebounds. War abgesehen von Kobe und Brian Cook, der 1 von 1 getroffen hat, übrigens auch der einzige Laker mit einer Wurfquote von über 50%, was auffällig ist. Von der Bank kamen dann auch noch glorreiche 5 Punkte insgesamt. Also Sascha Vujacic, eine Machine höchstpersönlich, hat einen Dreier getroffen. Brian Cook hat einen Zweier getroffen.
Aber 5-mal abgedrückt insgesamt, ne?
Ja, natürlich. Also deswegen 3-mal. Hieß er ja The Machine.
The Machine, genau.
Ja. Also angeblich hatte ihm den Spitznamen ja Paris Hilton gegeben, aber ich glaube, das war eher, weil er halt abgedrückt hat. Und dazu Divian George, Luke Walton natürlich noch auf der Bank. Devin Green kam für 4 Sekunden rein. Andrew Bynum war schon im Kader immerhin, oder also gehörte schon zum Team. Ich weiß nicht, ob er da gerade verletzt war, gespielt hat er auf jeden Fall nicht. Und damit hat man ja dein, wie hast du es genannt, das Kobe Bryant, ich liebe euch alle All-Star-Team, hat man da dann auch schon beisammen.
Hat man relativ schnell beisammen, ja. Also abgesehen von Kobe haben auch noch genau 2 Lakers zweistellig gescored, also Chris Mim und Smush Parker. Und das war's dann auch schon. Ich habe übrigens ich habe Smush Parker immer für Smash Parker gehalten, muss ich gestehen.
Ne, ich glaube schon Smush.
Nee, es ist Smush. Also ich hab das jetzt beim Gucken gelernt.
Ach so.
Weil die Kommentatoren, die ja, also das war der LA-Feed, den ich da gesehen habe. Mhm. Also das lokale Fernsehen aus Los Angeles und ich war jetzt davon ausgegangen, dass sie es schon wussten. Aber ich wusste, also mir war es tatsächlich nicht bewusst. Irgendwie.
Wo hast du in dieser legendären Zeit etwa hast du die Lakers einfach nicht genug verfolgt?
Offensichtlich nicht. Dabei starten sie immerhin bei 22:19.
Ja.
Damals am 22.01.2006. Übrigens muss man auch sagen, dass die kurz zuvor auch die Pittsburgh Steelers in den Super Bowl eingezogen waren. Das ist noch so als kleine Randnotiz, um das Ganze, um das Umfeld dieses Spiels auch richtig zu bereiten.
Sehr gut, eine historische Anekdote.
Ja, natürlich.
So eine Einordnung fast schon.
Eine Einordnung, ein kurzer Schwenk nach links.
Sehr gut.
Und ja, wenn wir schon bei den Lakers waren, dann müssen wir natürlich auch, also Starter bei den Lakers waren eben besagter Smush Parker, Kobe, dazu Lamar Odom, Kwame Brown und Chris Mim, gecoacht immer noch von Phil Jackson. Und auf der anderen Seite stand Mike James, noch in jüngeren Jahren damals, Jalen Rose, Morris Peterson, Chris Bosh und The Red Rocket himself, Matt Bonner.
Und die Raptors hatten auf der Bank dann tatsächlich auch noch ein paar Legenden. Also Charlie Villanueva in dem Spiel,
absolut,
der in im ersten Viertel alles weggerockt hat.
Ja.
Joey Graham, José Calderon, auch nicht ganz unwichtig. Der spielt auch tatsächlich immer noch. Ist er der Einzige aus dem... Nee, doch, er ist der Einzige, ne? Der immer noch spielt.
Ich glaube, ja, oder?
Ja, doch, kommt hin.
Doch,
Stimmt. Pape Sau, wer kennt ihn nicht? Eric Williams, also... Auch die Raptors ein relativ legendäres Team, aber damals tatsächlich mit einer relativ produktiven Bank ausgestattet. Also ich glaube, die hatten zu dem Zeitpunkt, als von den Lakers 5 Bankpunkte pro Spiel erwartet wurden, waren sie, glaube ich, die Nummer 1 oder Nummer 2 der Liga.
So, gut, dann damit wissen wir eigentlich alles, was man so wissen muss. Der rote Teppich ist ausgelegt und dann können wir direkt reingehen ins Spiel. Und eigentlich so auf den ersten Blick, ich meine, man rechnet immer so mit, okay, wenn man denkt, 81 Punkte, Kobe, und es war irgendwie ein Fest, aber es war im ersten Viertel, war es jetzt nicht so richtig ein Fest, zumindest aus Lakers Sicht war es nicht so nicht richtig ein Fest, weil die Raptors haben irgendwie 68% aus dem Feld getroffen, die Lakers hatten eher so Semi-Lust zu verteidigen, hatte man so ein bisschen den Eindruck, und sind relativ schnell hinten gelegen, ne?
Man hat so heute natürlich irgendwie diesen legendären Aspekt, den man dann weiß, aus heutiger Sicht, wenn man das Spiel jetzt sieht, aber gerade der Beginn war halt eher, fühlte sich einfach wie ein gewöhnliches Regular-Season-Spiel an, in dem das eine Team irgendwie keine Energie und keine Lust hat. Also so sind die Lakers halt irgendwie gestartet. Und das war Es war ja in LA, aber trotzdem wirkten sie am Anfang so, als hätten sie halt die Nacht davor irgendwie Party gemacht und wären dann halt einfach nicht wach. Und so vielleicht auch dadurch, dass als man da reinkam, war halt die Halle noch lange nicht voll und es wirkte irgendwie alles so einfach sehr gewöhnlich, sagen wir mal. Die Lakers waren halt einfach ein
Ja,
mittelmäßiges Team. Die
genau.
Raptors waren nicht mal mittelmäßiger Gegner oder vielleicht gerade so mittelmäßiger Gegner. Und man war irgendwie auch daran gewöhnt, dass halt Kobe einfach die ganze Zeit gepunktet hat, die ganze Zeit geworfen hat und sonst irgendwie da nicht wahnsinnig viel los war. Also das ist mir sehr schnell irgendwie wieder sehr bewusst geworden, dass das in dieser Saison einfach, ja, besondere Umstände hatte. Also er ist ja jetzt auch nicht von Anfang an irgendwie brandheiß gewesen. Also er hat zwar von Anfang an viel geworfen, aber am Anfang hat er, glaube ich, aus den ersten 10 Würfen irgendwie 10 Punkte gemacht. Und die Announcer haben schon einfach nur die ganze Zeit immer runtergezählt. Jo, Kobe hat so viel, Kobe hat so viel. Und das halt irgendwie bei jedem Wurf. Also weil halt einfach, man war das schon total daran gewöhnt, dass Kobe halt einfach scored und es wirkte nicht so richtig exciting, finde ich, am Anfang.
Nee, es ist ziemlich langsam ins Rollen gekommen. Ich meine, es war natürlich auch wieder so ein Sonntagnachmittag, Sonntagabendspiel. Die sind ja aus Tradition, da fehlt ja aus Tradition manchmal so ein bisschen die Energie. Und ey, keine Ahnung, ich fand die, es war halt schon, es war halt unfassbar schlampige Offense. Also Kwame Brown hatte da den einen oder anderen Auftritt und es war halt, ja, es fehlt halt irgendwie, wie du sagst, irgendwie so komplettes Feuer. Also immerhin. So, am Brett haben sie halbwegs noch gearbeitet, irgendwie, glaube ich, im ersten Viertel 14 Rebounds geholt und die Raptors nur 6, auch stark.
Obwohl die solche physischen Bruiser hatten wie Matt Bonner oder den jungen Chris Bosh, der natürlich auch alles weggeflext hat mit seiner brutalen Physis.
Absolut, mit seinen 70 Kilo bei 2 Meter, weiß ich, 11 oder wie groß er ist.
Glaube.
Ja, und dann Kobe hat dann ja auch relativ, hat dann so seine klassische Pause bekommen, die er damals, glaube ich, immer bekommen hat in der Saison. Also nach dem ersten Viertel kam dann erst wieder bei 5 Minuten 50 im zweiten Viertel rein. Und zu dem Zeitpunkt waren die Lakers auch 14 zurück, dann irgendwann 16 zurück, sie waren irgendwann zwischendrin sogar 18 zurück. Also es, sie kamen nicht so richtig ran. Also auch im dritten noch, ne? Und dann, im dritten ist es dann so ein bisschen aufgetaut, finde ich. Oder beziehungsweise, es war, Kobe hat relativ, also zur Halbzeit, glaube ich, 26 Punkte gehabt. 10 von 18 aus dem Feld, was ja auch okay ist. Der Rest des Teams auch starke 23. Also haben wir schon gesagt, das war, dass noch zwei andere irgendwie zweistellig gescored haben. Aber so, ich. Das war schon relativ gut, aber so ins Rollen gekommen ist es dann erst im dritten, ne?
Ja, da ist er, also vorher war er ja auch, er war ganz gut, aber war jetzt nicht on fire. Und im dritten Viertel ist es halt richtig losgegangen, dass er dann Phasen hatte, wo einfach alles gefallen ist und wo auch, egal was eigentlich defensiv gemacht wurde, er halt einfach trotzdem getroffen hat. Auch so mit Würfen, da kommen wir sicherlich später auch noch ein bisschen zu, die einem heute jeder Coach verbieten würde. Die hat er halt einfach
Definitiv.
permanent und fast ausschließlich genommen, was halt irgendwie dieses ganze, sich das nochmal angucken, irgendwie umso unterhaltsamer gemacht hat. Aber ich finde halt auch gerade, was irgendwie noch zu dieser ersten Halbzeit passte. Also ich habe auch den Lakers-Feed gesehen. Das Spiel gibt es bei YouTube, wie sehr viele andere Spiele natürlich auch in voller Länge, dass da sie noch ein Interview gemacht haben mit Chris Rock, der halt
Ja, stimmt.
im Publikum saß, den die Lakers-Leute so versucht haben, ein bisschen zu verarschen, weil er halt Knicks-Fan ist und die Knicks, wie immer, also vieles hat sich seitdem verändert, aber nicht, dass die Knicks schlecht sind. Die haben sich so ein bisschen darüber lustig gemacht. Und dann haben sie mit ihm über die Lakers geredet und er hat sich dann wiederum darüber lustig gemacht. Also sie haben halt gefragt, ist Kobe jetzt eigentlich der beste Spieler der NBA? Und er dann so, ja, ist der beste Spieler bei einem schlechten Team. Ich will jetzt nicht über die anderen reden, aber der ist der Beste bei einem schlechten Team und macht da halt so darüber seine Scherze, weil die Lakers zu dem Zeitpunkt wirklich komplett blutleer wirkten. Das ging dann erst in der zweiten Halbzeit eigentlich so langsam los, dass sie auch mit ein bisschen Energie gespielt haben.
Ja, da kam auch auf einmal auch die Defense. Dann haben sie getrappt, haben so ein bisschen Druck auf den Aufbau irgendwie ausgeübt und haben dann, ja, sind so ein bisschen, ich weiß nicht, es hat sich so ein bisschen gegenseitig gefüttert, hatte ich so das Gefühl. Kobes Scoring-Output und dann auch Ausbruch irgendwann und gleichzeitig die Defense, die so ein bisschen angesagt hat. Kobe irgendwann auch ein bisschen verteidigt, hat auch irgendwie einen wichtigen Steal geholt, kurz, ich glaube sogar zur Führung oder zumindest in die Nähe der Führung oder in die Nähe
Nee,
vom Ausgleich.
war zur Führung. Da dann
War zur
Steal und
Führung.
dann Breakaway Dunk gehabt.
Ja, genau. Und so kam so alles so. Die Halle war dann auf einmal da und irgendwie alle, also plötzlich war ganz LA wach gefühlt. So Mitte des dritten. Aber es war, ich fand's, ja, ich find's irgendwie ganz geil, weil du denkst halt, wie gesagt, du hast so ein 81-Punkte-Spiel, das zweitbeste Scoring-Game der NBA-Geschichte und ja, du guckst so und denkst dir so, okay, geil.
Ja, also es braucht
Für die.
ziemlich lange, bis man merkt, dass das irgendwas Besonderes ist, finde
Ja.
ich. Also vorher war es einfach nur, da macht jemand ziemlich viele Punkte und das
Ja.
Spiel ist aber eigentlich ziemlich erbärmlich. Und
Ja.
also
Odom war auch brutal.
Odom war brutal. Also es ging irgendwann, ich glaube, erst im vierten Viertel hat er sein erstes Field Goal getroffen.
Und sein letztes auch dann.
Ja.
Immerhin war es ein Dreier.
Ja.
Aber er hat einen Traumpass ja noch ausgepackt auf Smush Parker.
Ja, ironischerweise in einem 81-Punkte-Spiel war die wahrscheinlich spektakulärste oder schönste Szene des Spiels, hatte nichts mit Kobe zu tun, sondern war Lamar Odom auf Smush Parker.
Ja, Kobe hat sich seine Punkte schon wieder erarbeitet. Also er war teilweise crafty, wie er so ist, aber wie du sagst, also diese langen Zweier, Fadeaway mit Hand im Gesicht, immer in den Dreier, ja gut, er hat den Dreier getroffen halbwegs mit, was weiß ich, 7, glaube ich, war es?
Ja, 7 von 13.
7 von 13, wäre auch in der heutigen NBA noch durch, selbst für Steph Curry wäre das in Ordnung eigentlich. Und ziemlich viele Freiwürfe auch gezogen. Ich glaube, 20 waren es am Ende, 18 getroffen. Kannst du so auch machen, ne?
Ja, also im letzten Viertel kamen dann auch gefühlt die meisten Punkte so.
Ja, ich glaube, die letzten 5 auf jeden Fall waren es per Freiwurf.
Ja, und diesen fiesen Wraparound an der Dreierlinie, wo man einfach nur die Arme so ein bisschen durchschwingt und dann so tut, als würde man in eine Wurfbewegung gehen, den vor allem Chris Paul und Kevin Durant später so berühmt gemacht haben, dass es irgendwann verboten wurde, dass das Shooting Fouls waren. Das hat Kobe auch, glaube ich, zweimal ausgepackt in dem Spiel. Ja. Und damit dann 6 Freiwürfe gezogen.
Ja, er hat das relativ geschickt gemacht. Ich meine, immerhin, er hat in dem Spiel diverse Rekorde gebrochen. Also das war irgendwie ganz cool, so fand ich dann im vierten Viertel, wie dann so eingeblendet kam, okay, jetzt sein Career High persönlich, es war bei 62 Punkten. Das hat er dann im dritten Viertel nach Foul von Jalen Rose mit drei Freiwürfen. Es kann sogar so eins gewesen sein. Hab's gerade nicht mehr im Kopf.
Also ja, ich glaube, das war Anfang des vierten, aber so
eine oder Anfang viertes. Damit übertroffen, dann 4:20 noch zu spielen mit Baseline Pull-Up, neuen Lakers Franchise-Rekord aufgestellt mit 72 Punkten. Dann eine Minute 47 zu spielen. Will Chamberlain überholt, der hat 77 Punkte gemacht für die zweitmeisten Punkte in einem Spiel. Kobe 78. Und dann natürlich selbstverständlich auch mit Freiwürfen. Wobei zu dem Zeitpunkt halt dann auch das Spiel lang entschieden war. Also das war dann 120 zu 102. Und am Ende, also die letzten, ja eigentlich fast 3 Minuten oder so, waren halt schon auch dafür da, Kobe den Rekord zu schenken. Das hört sich jetzt gerade so ein bisschen so an, als wollten wir das schlecht reden. Wir wollen das gar nicht schlecht reden.
Also, das weißt du doch gar nicht. Vielleicht wollen wir das ja. Also vielleicht will das ja einer von uns.
Vielleicht will das einer von uns. Also ich möchte es zum Beispiel nicht.
Nein, siehst du mal, an den Punkt kommen wir noch. Aber ja, ich hatte das zum Beispiel auch vollkommen vergessen, dass die letzten 7 Punkte kamen, als Sam Mitchell schon seine kompletten Starter rausgenommen hat und halt aufgegeben hatte eigentlich. Aber Kobe war bei den Lakers nicht der Einzige, der noch drauf war. Also Odom hat auch da noch gespielt zu dem Zeitpunkt.
Ja, also es sollte schon auf jeden Fall...
Es brauchte schon einen guten Lieferanten und einen guten Rebounder.
Ja, definitiv, sonst geht's nicht. Aber was dann irgendwie auch so, was zu der ganzen Random-Geschichte noch gepasst hat, Kobe wäre eigentlich bis zum Ende drauf geblieben. Ja. Komplett bis zum Ende und hätte eben sich nicht seine Standing Ovations abholen können, so richtig, dass er nochmal ausgewechselt wird. Und dann irgendwann, 4 Sekunden vor Schluss, ist der Ball durch Zufall ins Ausgerollt und dann durfte er doch noch raus, weil man dann, also war auch Ballbesitz Raptors, also die Punkte 82, 83, vielleicht 84 waren nicht mehr drin und deshalb haben sie ihn dann irgendwie gefühlt rausgenommen. Und dann hat er nochmal irgendwie seine MVP Standing Ovations bekommen. Und das war erst, weil es wirkte alles so ein bisschen. Es ist komisch, dass es so ein bisschen beliebig wirkte teilweise.
Ja.
Oder sehe ich es jetzt zu negativ?
Nö, finde ich überhaupt nicht. Also gerade am Ende gab es so viele Szenen, wo man dachte, okay, jetzt ist auch gut, das ist es auch geschafft. Obwohl halt einfach nur ihm immer wieder der Ball hingeschmissen wurde und er war ja auch. In der letzten Minute hat er sich ja noch dann über fehlende Calls aufgeregt, wie sonst was, weil er halt noch mehr Freiwürfe haben wollte. Das verkam schon alles, finde ich, irgendwann zu einer relativ albernen Angelegenheit, was ich aber nicht schlecht reden will, weil es irgendwie, oder zumindest nur ein bisschen, weil es irgendwie, es war halt einfach was Historisches und ich glaube, das war dann irgendwann jedem bewusst. Und dann hieß es halt, dann ziehen wir das jetzt durch, weil es gab in der Saison ein paar Wochen davor dieses Spiel gegen Dallas, wo er innerhalb von 3 Vierteln 62 Punkte gemacht hatte und das Spiel aber da schon entschieden war und er dann im 4. Viertel nicht mehr gespielt hat.
Ja.
Und da haben dann einige, unter anderem, glaube ich, Bill Simmons sogar, damals gesagt, so irgendwie schade, wäre interessant gewesen zu wissen, wie weit er gekommen wäre, wenn er halt das 4. Viertel auch noch gespielt hätte, obwohl das Spiel schon entschieden war. Und den Vorwurf konnte man ihn jetzt dann nach der Partie nicht mehr machen. So, da wurde es wirklich, bis auf die letzten 4 Sekunden natürlich, wurde alles irgendwie ausgereizt, was ging.
Ja. So gut es ging. Aber das ist ja auch immer der Vorwurf, oder was heißt Vorwurf, was man Steve Kerr mal so ein bisschen übel nimmt, dass er Curry oder auch Thompson oder auch Durant irgendwie rausgenommen hat, wenn sie halt komplett am am Ausrasten waren und dann so uns irgendwie noch extremere Performances beraubt hat, denkt man manchmal. Also so das, weil er macht es ja ganz gern, dass er dann, weiß ich nicht, du merkst, okay, du musst Clay eigentlich nur den Ball hinschmeißen und das Ding, und er macht ihn schon. Und wird auf jeden Fall und würde theoretisch auch noch den ein oder anderen Rekord pulverisieren oder bei Curry genauso und dann sitzt er aber halt relativ lang draußen am Ende halt, weil das Spiel entschieden ist und irgendwie weil glaube ich Kerr persönlich und vielleicht auch die Jungs bei den Warriors da vielleicht gar nicht so viel Wert drauf legen, ich weiß es nicht.
Ich glaube, aber, also vielleicht kommen wir zu dem Punkt eh später nochmal, aber meine Theorie wäre auch, dass man das, dass das heutzutage halt einfach nicht mehr gefeiert werden würde. Also da würde man dann sehr dafür kritisiert werden, wenn so ein Spieler, wenn das Spiel schon entschieden ist, einfach noch weiter ballert, um, ich meine, guck dir das Standing von Devin Booker an. Was jetzt nicht, dass ich damit sagen will, der wäre jetzt irgendwie auf der Stufe von Kobe oder so. Auch zu dem Zeitpunkt natürlich absolut gar nicht, aber für den ist es, glaube ich, fast eher was Negatives, dass er mal 70 Punkte gemacht hat, weil er damit irgendwie assoziiert wird mit einer komplett leeren Scoring-Performance in einem verlorenen Spiel, wo er halt einfach nur die ganze Zeit geballert hat wie sonst was. Und so in der heutigen Social-Media-Kultur, wo man sich grundsätzlich irgendwie über fast alles immer relativ schnell beschwert, kann ich mir halt vorstellen, dass das jetzt für Curry und Co. auch eher komisch gewesen wäre, wenn sie dann halt draufgeblieben wären in solchen Situationen. Auch Clay bei dem Spiel, wo er in, glaube 28 Minuten irgendwie 60 Punkte hatte und im vierten Viertel dann nicht mehr gespielt hat. Ich glaube, Clay nimmt man zwar eigentlich fast nichts übel, aber das wäre so ein Testcase gewesen, um zu sehen, vielleicht nimmt man ihm ja doch irgendwas übel. Ich weiß
nicht. Ja, aber ich glaube, das wäre so ein zweischneidiges Ding. Also es gäbe auf jeden Fall die Fraktion so, warum bleibt er jetzt drauf und Spiel ist entschieden und der Ball hat noch weiter. Ja. Aber ich glaube schon, dass auch die Fraktion geht, boah, Alter, guck mal, 90 Punkte. Und bei, weiß ich nicht, bei Clay wahrscheinlich dann mit 30 von 35 oder so aus dem Feld. Keine Ahnung. Ohne Dribbling, genau. Aber ich glaube, es gibt so die eine und die andere Fraktion, aber beides wäre wahrscheinlich lauter, als es bei Kobe jetzt war. Also sowohl das eine als auch das andere, glaube ich, heute.
Ja, das glaube ich auch. Also muss man auch dazu sagen, das war vor Twitter, das Ganze. Ja. Es wäre, finde ich, wirklich sehr spannend zu erleben, wie das da laufen würde, wenn sowas heute passieren würde.
Weil auf jeden Fall.
NBA grundsätzlich ja schon sehr auf Twitter stattfindet.
Teilweise mehr als auf dem Court, ne?
Ja.
Also von daher, ja, also vielleicht haben wir es ja in der nächsten Saison. Vielleicht gibt es ja irgendwie, ich meine, es hat sich alles so ein bisschen neu aufgestellt. Vielleicht gibt es ja mal so ein, vielleicht hat ja Curry mal so ein Spiel jetzt.
Ja, für mich sind die beiden eigentlich besten Kandidaten dafür, für so ein Spiel, sind dummerweise in einem Team. Also mit Harden und Westbrook. Und ich glaube, deswegen ist es relativ unwahrscheinlich. Aber ich meine, wer weiß, kann schon passieren.
Was natürlich ganz normal ist bei solchen Spielen, dass sich der ein oder andere Mythos herausbildet. Geht ja nicht ohne. Also Legenden werden geboren und der Mythos schlüpft gleich mit. Und rund um dieses Spiel gab es natürlich auch den einen oder anderen. Ich glaube, der größte ist so, dass Jalen Rose eigentlich Kobe bei geschätzten 75 von 81 Punkten verteidigt hat, oder?
Ja, also, habe ich mir auch als erstes aufgeschrieben beim Myth-Busting, wie ich diese Kategorie Taufe.
Ja, er wird eigentlich immer am intensivsten mit diesen 81 Punkten assoziiert. Gibt es, glaube ich, sogar, gibt's nicht sogar einen Werbespot?
Ja, den haben die beiden zusammen gemacht.
Ja.
Also genau. Jalen Rose sieht das, glaube ich, auch mit einem kleinen bisschen Humor, aber es ist schon lustig. Er ist halt so, abgesehen von Bosch, den man jetzt schlecht als den primären Verteidiger verkaufen kann, ist er mit Abstand der bekannteste Name von den Leuten, die da bei den Raptors rumlaufen. Und dann ist das irgendwie egal, dass der primäre Verteidiger eigentlich Morris Peterson war, bis der 5 persönliche Fouls hatte. Ja. Jalen Rose hat ihn etwas länger eigentlich nur im vierten Viertel verteidigt. Vorher mal irgendwie für 2-3 Possessions, aber absolut nicht die Mehrheit. Dazu hatten die Raptors halt ziemlich viel Zonenverteidigung gespielt, genau, was irgendwie auch geil ist. Aber man verbindet das irgendwie, ach ja, Jalen Rose ist doch der 81 Punkte kassiert hat von Kobe. Was eine Flasche.
Ja, genau.
Ja. Nicht unbedingt
war nicht richtig. So. Nee, es war so der Klassiker, du kriegst halt in so einem Spiel, in dem der in der Offensive auf der anderen Seite komplett heiß läuft, darfst du ihn auch ein paar Mal verteidigen irgendwie und siehst dann dabei nicht immer gut aus. Manchmal verteidigst du auch gar nicht so schlecht, das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Also wenn einfach einer heiß läuft, dann kannst du noch so gut verteidigen. Das heißt ja auch immer, great offense beats great defense oder so ähnlich zumindest. Ja, dann siehst du halt mal schlecht aus, aber du hast schon recht wahrscheinlich, einfach weil er der bekannteste Name war neben Chris Bosh. Steht er da so ein bisschen sinnbildlich dafür. Und heißt mal so Kobe hätte, und halt natürlich, weil es auch positionsähnlich war, aber nee, war nicht so. Ich war auch tatsächlich überrascht eigentlich, wie wenig er ihn verteidigt hat.
Ja, Ich habe halt auch von Anfang an gedacht, so, da muss ich jetzt ein bisschen mehr drauf achten.
Ja, genau.
Ja, war auffällig. Morris Peterson. Also wenn man sich über jemanden mehr lustig machen will als über andere, dann von mir aus über Morris Peterson. Aber auch da, der hat in vielen Szenen, war es eigentlich ganz okay, was er gemacht hat. Nur wenn jemand irgendwie diese Körperbalance hat wie Kobe und vor allem auch dieses geile Gewissenlose, dass wenn er im Angriff davor einen Airball hatte, dass er danach trotzdem aus dem Dribbling nach drei Pumpfakes dann nochmal irgendwie seitlich fallend den Wurf nimmt und die trifft, dann, ja, dann ist halt schwierig. Also verteidigen kannst du dann wahrscheinlich, indem du den mal hart faulst, aber so wie es die Raptors versucht haben, war es auf jeden Fall ja schwierig.
Ja, also so war es halt tatsächlich. Und ja, von daher, ich glaube, man sollte sich mit, also klar, so als Team-Defense war das bei den Raptors auch nicht berühmt.
Das war unfassbar schlecht. Also gerade so in Sachen Rim Protection. Da gab es, also nicht nur bei Kobe, sondern auch bei ein paar anderen.
Ja, gut,
auch bei der Legende Smush Parker einige Szenen, wo sie dann einfach, wo gar keine Gegenwehr im Korb war.
Ja, gut, aber wer hätte es denn machen sollen?
Christopher Bosch.
Aber der war jetzt noch nie riesig bekannt für seine Rim Protection. Er war für vieles zu Recht positiv bekannt, aber für seine Rim Protection nicht so richtig.
Ja, das stimmt. Aber dann hätte er damals ja Pape Sau machen können. Ja, Matt Bonner, ja, stimmt. Die rote Rakete.
Die rote Rakete hätte senkrechter zünden sollen in Ringnähe.
Ja, so. Charlie V.
Ja. Charlie V hat offensiv übernommen. Charlie V kannst du eigentlich keinen Vorwurf machen im Spiel.
Ja, das stimmt. Nee, aber also tatsächlich, dass fast nie jemand sich irgendwie wenigstens in den Weg gestellt hat.
Hätte man versuchen können,
ja. Das wäre in gewissen Situationen schon ein großes Upgrade gewesen.
Ah, Mike James, aber ein Offensivfoul angenommen, kurz vor der Restricted Area.
Stimmt.
Da hat er sich gut in den Weg gestellt.
Er ist von allem freizusprechen.
Ja.
Sowieso der beste Mann, ganz klar bei den Raptors. 26
Absolut.
Punkte, 10 Assists. Die Kommentatoren haben mehrfach gesagt, he's playing like LeBron James today.
Ja.
Auch nicht so gut gealtert, aber das macht ja nichts.
Dazu kommen. Nee, stimmt. Genau, aber ich meine.
Aber 6 von 8 Dreier, richtig moderner Boxscore von ihm. Stark.
Und vor allem erstmal 6 mit 6 von 6 angefangen. Und dann am Ende ist er ein bisschen müde geworden und 2 nochmal daneben gesetzt. Aber Mike James konnte eigentlich gar nicht daneben werfen. Ja, hast du sonst noch irgendeinen Mythos, der dir so, also ein Mythos, der mir noch so ein bisschen, aber wir haben den eigentlich schon angesprochen, ist so dieses, dass ein 81-Punkte-Spiel extrem laut sein muss.
Ja. Laut wurde es echt erst am Ende, ne?
Ja, genau. Als die Leute gemerkt haben, okay, es wird so, aber es war jetzt nicht so, dass dieses von Anfang an, so wie das Spiel, das du ja auch immer ganz gern erwähnst und das eventuell auch nochmal, sollten wir diese Serie fortführen, kommen wird. LeBrons Spiel 6 damals gegen die Celtics im Garden in Boston, wo du von Anfang an so gesehen hast, okay, LeBron hat heute den Blick und wird auch nicht klein beigeben. Und so war es halt nicht. Also Kobe hat halt, also es war halt, ja, gefühlt halt einfach so ein bisschen, man hat halt gezockt am Sonntagnachmittag, oder ich weiß nicht mehr genau, wie viel Uhr es war, Sonntagabend. Und es hat sich dann so aus der Situation heraus ergeben, dass Kobe da auf einmal die Möglichkeit hat, dass Kobe ins Rollen gekommen ist. Aber es war eben nicht so dieses Ding von Anfang an, okay, heute mache ich euch platt, Freunde.
Ja, zumindest und es war halt so auch wirklich Eindruck. Nicht so, dass er irgendwie von Anfang an Feuer gespuckt hätte, sondern hat schon seine Punkte gemacht, hat dafür aber halt auch, hat halt irgendwie viel geworfen und viele andere Alternativen waren irgendwie auch nicht da. Und
ja, genau.
Irgendwann hat es halt dann so, also gerade im dritten Viertel hat es dann halt so heftig Klick gemacht, wo einfach dann zeitweise wirklich alles gefallen ist. Und da wurde erstmals die Halle laut. Und insgesamt halt, was irgendwie auch noch so ein, ich meine, eigentlich ist das nicht wirklich ein Mythos, aber vielleicht so eine falsche Wahrnehmung, dass es halt irgendwie ein spektakuläres Spiel sein muss. Und das war es insgesamt halt eigentlich nicht.
Ja.
Sondern auch die Punkte, die er gemacht hat, das ist ja häufig dann in irgendwelchen Top Tens von ihm oder so Karriere-Highlight-Reels, kommt halt dieses Spiel dann am Ende, weil es halt dieses krasse Volumen hatte.
Ja.
Aber es sind eigentlich kaum oder nur ganz wenig so richtig spektakuläre Punkte dabei. Es sind halt eigentlich alles Jumper.
So, ja, genau.
Irgendwie zwei Dunks oder so sind dabei und ein, zwei Korbleger oder sonst ist halt alles Jumper.
Ja gut, der erste war gleich ein Reverse Layup. Die ersten zwei Punkte. Nee, aber stimmt schon. Sonst war es nicht groß spektakulär. Ich meine, man sagt ja auch immer Kobe so der Gunner und ja, er hat 46 Mal geworfen in dem Spiel. Solide, aber
Spiel hat er mehr geworfen.
Ja, eben. Und er hat 28 Mal getroffen. Und dann bei 60,9% aus dem Feld, das ist ja dann auch okay, wie gesagt, wenn von allen anderen nicht so wahnsinnig viel kommt. Da kann man jetzt keinen großen Vorwurf machen, finde ich, dass es getan hat.
Nö, ich finde, man kann es mit so einem gewissen Amüsement einfach nur sehen, dass er 46 Würfe genommen hat, 2 Assists gespielt hat und es sieht halt einfach witzig aus. So muss man schon sagen.
Ja.
Aber klar, also die Vorstellung, dass jetzt ein Kwame Brown irgendwie 15 Würfe hätte mehr nehmen sollen, um das mehr auszugleichen, ist wahrscheinlich nicht richtig. Das war ja auch so ein bisschen das Dilemma dieser Lakers-Jahre, wo man halt diese Situation hatte, wo das Team einfach nicht gut war und Kobe daran sicherlich eine gewisse Verantwortung mitgetragen hat. Er hatte ja mal einen ganz guten Mitspieler, mit dem das dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert hat. Und dass sie da halt einfach ja viel viel geopfert haben. Und dadurch hatte er dann einerseits unangefochten sein Team, was ja immer sein Wunsch war, aber es war jetzt nicht unbedingt ein geiles Team.
Nicht unbedingt. Die Unterstützung hat so ein bisschen gefehlt. Es war das schon irgendwie witzig, da irgendwie Kwame Brown rumlaufen zu sehen. Und man hat auch irgendwie wieder gesehen, wie. Also ich muss sagen, wir wollten ja auch drüber sprechen, was man so über die Jahre mal vergessen hat. Also ich habe schon so ein bisschen, also Kwame Brown, da hat klar, den Namen hast du immer wieder präsent. Und ich habe halt ein bisschen vergessen, wie der damals gespielt hat. Und es war halt echt. Also er war halt echt irgendwie schläfrig. Also sowohl in der Offense war es immer so, also so unentschlossen und dann irgendwie drei, vier Pump-Fakes und hat sich dann mit seinen 2 Meter, gut 2,10 Meter, was er war, ich weiß gar nicht, oder war er 2,10 Meter gut? Ich weiß, warte mal, das war. Hat sich auf jeden Fall dann regelmäßig auch noch unterm Korb dann blocken lassen. War halt alles irgendwie so ein bisschen nicht so wahnsinnig schnell gescheit, in der Defense oft gepennt und man hat dann, ja, finde ich schon relativ schnell gesehen, dass da irgendwie, ja, vom Kopf her, dass da, also er hatte nicht so richtig den, oder 2,11 Meter war er, ja nicht so, manchmal hat er so gefühlt nicht so richtig Bock auf NBA-Basketball. Ist jetzt vielleicht natürlich auch Spekulation, aber man hat schon gesehen, warum er einfach so Probleme hatte in der Liga, ne?
Ja, es wirkte halt immer komplett unentschlossen, was er gemacht hat. Und er hatte dazu irgendwie recht große Probleme, Bälle zu fangen in einer gewissen Regelmäßigkeit, was nicht praktisch war. Was ihn halt auch immer wieder dann zum Opfer diverser Tiraden gemacht hat. Also vorher schon in Washington, dank MJ.
Es ist natürlich auch hart, wenn du sowohl neben MJ als auch neben Kobe spielst und dann noch so den Hang zur Lethargie hast und den Hang zum Bälle fallen lassen.
Ja, da musst du schon richtig gut sein.
Ja.
Also in allen anderen Bereichen. Und das
Genau.
war da halt nicht der Fall.
War er nicht, ne.
Also ich meine, das war jetzt noch vor meiner Zeit, aber ich finde, man fragt sich dann trotzdem immer wieder, wie halt sowas passiert, dass so jemand dann Nummer-1-Pick ist. Aber gleichzeitig ist er natürlich auch jetzt nicht der Einzige, der irgendwie an Nummer-1 dann mal gedraftet wurde und das eine oder andere Problem in der NBA hatte. Und so, Anthony Bennett ist nicht lange her. Da gab es
Nee.
schon ziemlich modernes Scouting und die ganzen Geschichten.
Ja, ich meine, es passiert immer wieder. Ja gut, Markelle Fultz ist eine Spezialgeschichte, aber auch dann Darko Milicic haben sie auch während des Spiels, haben sie auch mal so kurz vorher, weil es da relativ präsent war, der 2003er Draft, wo sie dann irgendwie so diese Grafik hatten mit LeBron an 1, dann eben Milicic an 2, also was Bosch und Wade, Melo an 3,
Bosch und
genau.
Wade,
Und dann Bosch und
die
Wade
halt
und
alle
hat.
schon etablierte mindestens 20-plus-Punkte-Scorer waren. LeBron, glaube ich, schon 30-Punkte-Scorer.
Genau.
Und halt Darko.
Darko mit 2,7 oder sowas. Das war, ja, genau. Also ich meine, solche Ausrutscher gibt es halt immer wieder. Oder gar, also ich glaube, das lässt sich auch überhaupt nicht vermeiden, einfach weil da zu viele Faktoren mit reinspielen, als dass man da selbst bei den Top-Picks irgendwie perfekt vorhersehen kann, was es eventuell für Probleme geben könnte. Und
Na.
hast du noch irgendwas, ist dir irgendwas aufgefallen, was du gar nicht mehr auf dem Schirm hattest, so während des Spiels?
Nee, also war tatsächlich das mit den, was ich mir notiert hatte, war, dass die letzten 7 Punkte halt kamen, als die Raptors schon aufgegeben hatten.
Ja,
Also als
ja.
sie es auch nicht mehr mit irgendwelchen Fouls versucht haben, sondern mit der dritten Garde.
Ja, was ich noch hatte, also Charlie V als damals Neuling, also wie vielseitig eigentlich sein Offensivspiel war. Das hatte ich so ein
Ja,
bisschen.
das war
Hast du
ganz
vergessen?
gut. Also
Also,
der hatte schon gewisse Anlagen.
ja, Zug zum Korb, auch eine gewisse Finesse im Spiel, auch eine gewisse Entschlossenheit und dann eben die am Anfang echt Mikrowelle von der Bank gewesen, irgendwie mit, ich glaube, gleich erstmal 3 Ausrufezeichen gesetzt im ersten Viertel. Und dann das Spiel auch immer beendet mit starken 6 von 10 aus dem Feld. 13 Punkte. Das war schon okay.
Ja, ich glaube, die 10 davon kamen, glaube ich, schon im ersten Viertel, aber
Ja.
irgendwann haben die Lakers halt auch angefangen, ganz bisschen zu verteidigen.
Hey, das haben sie am Anfang wirklich nicht so richtig gemacht. Also da haben sie sich sehr, sehr zurückgehalten. Man guckt ja immer so ein bisschen bei solchen Spielen, okay, was funktioniert heute noch oder keine Ahnung, was ist wie gut gealtert? Ist irgendwas für dich gut gealtert aus diesem Spiel? Oder was am besten gealtert für dich aus dem Spiel?
Also ich habe mir ein paar Sachen notiert. Einerseits Jalen Rose, auch entgegen der Annahme, aber vor allem aus dem Grund, dass er genauso aussah wie heute, nur ein bisschen dünner. Also ansonsten hat er sich wirklich gut gehalten, weil er wirkt heute, finde ich, nicht viel älter als damals und das ist ja jetzt auch immerhin 13 Jahre dann her. Der Spruch als einer von ziemlich vielen Alley-oop-Pässen oder Versuchen der Raptors mal wieder auf der Tribüne gelandet ist, von Stu Lance, Kareem on a Stepstool couldn't get that one. Das fand ich ziemlich witzig. Und natürlich lange Zweier, also an denen kommen wir nicht vorbei. Man sieht in diesem Spiel, was für eine tolle Offensivwaffe das ist, wenn man mit einem Fuß eigentlich reingeht in die Dreierlinie. Also man kann sogar mit dem anderen noch hinter der Dreierlinie stehen. Das ist okay, solange einer drin ist, weil dann wirft man offensichtlich viel lieber.
Ja, aber pass auf, das Phänomen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das ist nämlich tatsächlich nicht, dass ich jetzt die Benchmark wäre für solche Geschichten, aber es geht mir tatsächlich genauso. Ich treffe keinen, ich kann von, also diese eine Schritt bedeutet für mich quasi die Welt auf dem Court. Also ich kann Dreier treffe ich nicht oder sehr, sehr selten. Wenn ich aber einen Schritt reingehe, werfe ich wesentlich sicherer.
Diese Botschaft wurde Ihnen gesponsert von DeMar DeRozan.
So ist es. Und deswegen habe ich auch, vorgeschlagen, dass der Draymond Green vielleicht auch mal einen Schritt reingehen sollte.
Ja.
Weißt du noch damals? Wir hatten das Gespräch ausführlich.
Ja, klar. Ich meine, bei Draymond kommt halt das Problem dazu, dass der Rucksack ihn halt so ein bisschen runterzieht, ne? Dann kannst du halt auch nicht so weit werfen.
Ja, eben genau. Deswegen, wenn du einen Schritt reingehst, dann ist der Rucksack zwar immer noch genauso schwer, aber du musst auch nicht mehr so weit werfen.
Ja, am Ziel. Ja. Aber das fand ich tatsächlich so, wenn man das jetzt aus der heutigen, sagen wir mal, Analytics-verseuchten Perspektive sieht, wie krass eigentlich dieser Unterschied ist. Also ich glaube, ich habe vor kurzem irgendwie so Zahlen gesehen, Kobe hat in der Saison fast 700 lange Zweier genommen und jetzt letzte Saison war irgendwie DeRozan mit etwas über 300, mit großem Abstand der Führende in der NBA. Mhm. Also die meisten Leute, also die meisten Wingscorer, die irgendwie relativ viel Punkten kommen, wenn es hochkommt, eher so auf so 200 oder sowas. Okay. Selbst ein Tatum hatte, glaube ich, irgendwie nur 240 oder so, dem ich ja vorwerfe, dass er nichts anderes macht. Aber die Sichtweise aufs Spiel hat sich einfach so krass verändert.
Ich meine, Kobe hat ja der Midrange gelebt, Jordan ja damals auch. Das war schon noch so die Hochzeit. Iverson war auch kein großer Schütze von draußen.
Er hat zumindest sehr gerne von draußen geworfen, aber nicht unbedingt so erfolgreich.
Stimmt. Aber ja, weil ich meine, die Diskussion kommt ja heute auch mal wieder auf, so okay, der lange Zweier. Ich meine, wenn jemand so gut ist, also klar hast du da eine größere Varianz drin als vielleicht als näher am Brett und klar kriegst du weniger Punkte als beim Dreier, aber wenn jemand so gut ist, heißt ja auch heute auch immer wieder, warum sollte jetzt ein Durant nicht vermehrt lange Zweier nehmen?
Ja, ich glaube, bei Kobe war es halt auch so ein Ding, also zumindest Gefühl, dass er sich die Herausforderung selber noch ein bisschen vergrößert hat, indem er näher zum Korb ist, wo dann vielleicht noch ein extra Verteidiger kam, damit er gegen zwei Verteidiger halt hochspringen und werfen konnte. Also ich finde, wenn man Kobe so spielen sieht, bekommt man manchmal das Gefühl, dass er sich eigentlich die Challenge noch ein bisschen größer machen wollte, als sie eh schon war. Deswegen er relativ oft nicht den simplen Wurf genommen hat, sondern eher einen viel komplizierteren, auch irgendwie nach vier Sternschritten dann nochmal irgendwie zur Seite fallen, nach 38 Pumpfakes, so quasi wie Mello in anders und besser.
So ja. Kobe war schon ein bisschen besser. Was mich für mich übrigens auch noch sehr gut gealtert ist, deinen Starspieler in der Defense zu verstärken.
Ja.
Kobe stand auch oft so am Zonenrand, hat so ein bisschen geguckt, ob Maurice Peterson jetzt einen Dreier nimmt oder nicht und hat sich da, also ich meine, das ganze Lakers-Team hat sich sehr lang sehr vornehm zurückgehalten, was Verteidigen anging, aber Kobe hat jetzt nicht zwingend das große Assignment genommen, auch wenn jetzt natürlich die Raptors generell nicht so die ganz großen Herausforderungen geboten haben. Also ich meine, dass Kobe Chris Bosh nicht verteidigt, klar.
Ja.
Auch Jalen Rose war relativ lang ja damals, also relativ groß und dann auch relativ lange Arme, war jetzt auch nicht der perfekte Gegenspieler, aber es war schon so, ja, heb dir deine Körner mal für die Offense auf.
Ich meine, Morris Peterson hat er dermaßen kalt gestellt. Der hat in dem Spiel nur 5 Würfe genommen.
Ja, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich Maurice Peterson, das soll sich jetzt nicht despektierlich anhören, aber selber so ein bisschen kalt gestellt hat. Er hat irgendwie nicht so wahnsinnig viel versucht, also er war nicht richtig drin in dem Spiel.
Ja, gut. Hast du auch.
Ohne dass Kobe jetzt den großen Druck ausgeübt hätte.
Aber Mo Pete hat in der Saison eigentlich 16,8 Punkte im Schnitt gemacht, habe ich jetzt gerade durch meine geile Recherche rausgefunden. Career High für ihn. Aber das Spiel war es nicht.
Gut geil ist auch The Zone für mich, also being in the zone. Also war natürlich, zwischendrin war es schon geil zu sehen. Also so du hast jemanden, der halt eben genau mit diesen zwei Händen im Gesicht alles trifft. Und es ist im Endeffekt wurscht, was passiert.
Ja, und auch auch wenn ich damit in den Marketing-Sprech abdrifte, die Mamba-Mentality. Also man sagt das immer so leicht amüsiert und ich finde es auch lustig, aber es ist schon eine Stärke, dass man, also wenn man die vorigen zwei Würfe daneben gesetzt hat, trotzdem komplett mit dem gleichen Selbstverständnis einfach weiterschießt. Also in der Mangelung von besseren Alternativen. Es gab auch Situationen, wo Kobe es damit übertrieben hat in seiner Karriere, selbstverständlich.
Echt?
Ist es, glaube ich, mal vorgekommen. Zum Beispiel 2010 in den Finals, die sie trotzdem gewonnen haben. Aber da gab es schon Situationen, wo das jetzt nicht unbedingt immer nur positiv für sein Team war. Aber grundsätzlich halt dieses eigentlich unerschütterliche Selbstvertrauen in einen selbst ist für jemanden, der grundsätzlich viele Punkte machen will, in der NBA, glaube ich, schon ganz gut. Und ich glaube, das ist halt auch genau das, warum so viele Spieler aus den heutigen Generationen solche riesen Kobe-Fans sind, weil sie halt irgendwie von dieser mentalen irgendwie Kälte begeistert sind.
Und die ist auch beeindruckend. Ich meine, es ist schon krass, weil ich meine, normalerweise kriegt man ja irgendwie, wenn man so, also in dem Spiel lief es natürlich, aber wenn du wirfst und du merkst, okay, drei, vier gehen nicht rein, dann zumindest ich krieg dann schon mal ein schlechtes Gewissen, so meinen Teamkollegen gegenüber und zöger dann so ein bisschen, was natürlich den nächsten Wurf nicht zwingend besser macht.
Ja.
Und das ist natürlich dann eigentlich genau die Kunst zu sagen, einfach weiter und dann irgendwann fällt das schon. Das können wir können das alle von Kobe lernen.
Ja, Shoot is Shoot. Also,
Shoot, shoot is shoot, so sieht's aus.
das ist auch mit am besten gealtert. Die
Ja.
Shoot is Shoot. Ja.
Oder am schlechtesten?
Du hast gesagt, in the zone sein. Ich sag, die Zonenverteidigung der Raptors.
Den hatte ich mir auch notiert, tatsächlich.
Bei einem Gegner, der eigentlich nur einen wirklich gefährlichen Offensivspieler oder vielleicht anderthalb, wenn man Odom noch mit reinnimmt, nennen kann. Also Odom war eigentlich ja ein sehr guter Spieler, aber vor allem halt dadurch, dass er bei seiner Größe ein toller Playmaker war. Das war jetzt nicht irgendwie so der Jahrhundertscorer oder so.
Ja.
Aber mit so einer Zonenverteidigung lädt man ja eigentlich so die Leute, die ganz gut werfen können, auch so ein bisschen dazu ein. Und ich glaube, Kobe ist dadurch irgendwie ganz, ganz angenehm auch ins Spiel gekommen. Und also grundsätzlich natürlich die Defense der Raptors ist nicht wirklich gut gealtert.
Und ich finde, der einsame Superstar auch nicht so richtig.
Aber der hat doch gewonnen.
Ja,
War
er hat
perfekt.
gewonnen, aber so, ja, aber ja, also er hat in dem Spiel gewonnen, aber es hat sich so für dich so in der Zeit auch so rauskristallisiert, dass damit zwar Spiele zu gewinnen sind, aber auch nicht viel mehr.
Ja, das stimmt.
Und deswegen meinte ich, also klar, im Spiel hat es funktioniert, aber also ich meine, ja, wir haben es gesagt, Kobe trägt halt das Team allein, darf ballern, wie er will, sichert sich den Rekord, aber am Ende ist halt irgendwie nicht so wahnsinnig viel drin. Und ja, du hast dann ein Jahr später gab es dann quasi, beziehungsweise ja doch ein Jahr später kam dann im Juni die Celtics mit Ray Allen und Kevin Garnett zu Paul Pierce. Dann kamen die Heatles und seitdem haben wir uns eigentlich nie wieder umgeblickt.
Ja, ich meine, in der Zwischenzeit hat ja auch Kobe, nachdem er selber eigentlich einen Trade gefordert hatte, diesen nicht
Gasol.
bekommen und stattdessen noch einen
Ja.
Pau Gasol in L.A.
Ja.
bekommen, mit dem er dann
Ja.
auch noch mal relativ erfolgreich war. Aber ja,
Ja.
diese einsame Nummer ist schwierig. Und ich meine, dann ist halt auch immer noch die Frage, ob man ansonsten mit einem Team von kompetenten Spielern zusammenspielt oder halt mit Smush Parker. Das ist,
Ja.
ich nenne den Namen immer wieder, weil ich ihn auch lustig finde, aber bei am schlechtesten gealtert habe ich Smush Parker schon auch mit hingeschrieben, weil ich glaube, nach diesem Spiel ging es für ihn nicht mehr unbedingt oft bergauf bei den Lakers, sondern eher bergab, weil er in
Ja,
dem
ja.
Spiel gut war.
Er war wirklich gut im Spiel, muss man echt sagen. Also ja, wobei, das hab ich mir zu Smush Parker aufgeschrieben, was nicht so gut gealtert ist, sein Flopping. So diesen
Das ist
einen.
doch wunderbar gealtert. Kann man
Dieser
schon auch so
ist.
argumentieren.
Naja, nee, in dem Fall ja nicht, weil es war. Also, Mike James hat die Kiste ausgefahren, Smush Parker stand da, hat sich dann irgendwie leicht theatralisch, ich glaube, Jack Nicholson ist in die Freudentränen gekommen in der ersten, ich weiß gar nicht, ob er da war, aber wenn er da war, sind eben die Freudentränen gekommen und kurz drauf hat, also es gab keinen Pfiff und Mike James hat dann Dreier getroffen, weil Smush Parker noch auf dem Hosenboden saß.
Ja, die Szene, ja, die hat mir auch gut gefallen.
Also das hat nicht so gut funktioniert. Aber sonst echt gutes Spiel, muss man sagen, ja. Und ja gut, Kwame Brown ist auch nicht so wahnsinnig gut gealtert. Aber das haben
Nee,
wir schon besprochen.
das stimmt. Hast du noch was?
Nee, sonst eigentlich nicht. Den Dreier von Sascha Vujacic aus der Ecke an die Seite vom Brett, der ist für mich auch nicht so gut gealtert.
Habe auch noch folgenden, worüber ich tatsächlich, als ich das geguckt habe, laut lachen musste, als das Spiel vorbei war und Kobe dann noch sein Sideline-Interview kurz gegeben hat, die Aussage: It's just a blessing from above to be able to play this game and more importantly, get out of here with a W. That's what really matters. Weil das, glaube ich, das eins der All-Time, nein, das ist nicht das, what really matters Spiel gewesen ist.
In dem Spiel tatsächlich nicht. Nee, da zählt, also war ein netter Randaspekt, dass das
Ja.
auch noch funktioniert hat, gefühlt. Ja, das stimmt. Hat sich daraus irgendwas entwickelt, so aus dem Spiel, was die Liga irgendwie beeinflusst hat, was einzelne Spieler beeinflusst hat? Ripple Effects, wie es so schön heißt.
Ich glaube eigentlich in erster Linie so, was die Wahrnehmung von Kobe angeht und irgendwie sowohl in positiver als auch in schlechter Art und Weise, weil man hat einerseits so gesehen, okay, das ist möglich quasi bei diesem Spieler, der ist, wenn er heiß läuft, kann sowas passieren, dann kann er auch mal 81 Punkte machen und ein Team eigentlich alleine besiegen, auch wenn es kein gutes Team war, aber es ist halt
Ja.
trotzdem unfassbar. Und
Eben, das muss man mal
andererseits,
sagen, ne?
ja, Und andererseits fasst es halt irgendwie so diese Kobe-Jahre zwischen Shaq und Gasol irgendwie ganz gut zusammen, weil es individuell total beeindruckend war und letztendlich für die Saison selbst trotzdem vielleicht nicht unbedingt bedeutungslos war, aber es war halt in einem Duell zweier eher durchschnittlicher Teams. Die Lakers sind in der Runde, also sind in der Saison zwar in die Playoffs gekommen, aber in der ersten Runde dann gegen Phoenix ausgeschieden, nachdem Kobe, glaube ich, in Spiel 7, nachdem er vorher tagelang gehört hat, er wäre nur ein Gunner, der immer wirft und sein Team nicht mit einbezieht, dann Würfe verweigert hat und sie dann einfach, glaube ich, mit fast 30 Punkten verloren haben, da Spiel 7. Deswegen frage ich mich dann teilweise, ob das, gerade weil heute ist es ja total zwiegespalten. Man hat so diese ganz krassen Kobe-Jünger auf der einen Seite, die auch immer noch sagen, ja, eigentlich ist das der Beste oder vielleicht war MJ noch besser, aber sonst niemand. Und die eigentlich einen LeBron gar nicht in LA haben wollen, weil der ja mal so ein Rivale war. Und es gibt ja Leute, die denken, der wäre besser als Kobe und das kann ja gar nicht sein. Gibt ja die Fraktion. Ja. Und dann hast du aber auch im Internet ganz viele Leute, die irgendwie, sobald jemand Kobe gut findet, eigentlich auf den einschlagen und sagen, ja, was für ein Idiot bist du denn? Du hast ja gar keine Ahnung. Kobe war ja voll ineffizient und was auch immer. Aha. Hat er immer nur geballert. Und irgendwie, für mich symbolisiert irgendwie dieses eine Spiel dieses komische Paradoxon, was man halt bei Kobes Karriere immer hat. Also dieses Polarisierende macht das ganz gut. Also mit dieser albernen Kombination 81 Punkte, 2 Assists, mit diesem, ja, irgendwie krass, weil er das Spiel im Alleingang gewonnen hat. Und andererseits, die Mitspieler sehen jetzt nicht unbedingt so aus, als hätten sie gerade eine gute Zeit. Nach dem Motto. Ja, es ist irgendwie, ist es halt bei Kobe immer so ein bisschen dieses Paradoxe gewesen, dass er einerseits über seine gesamte Karriere immer betont hat, dass es ihm eigentlich nur wichtig ist zu gewinnen. Mhm. Und andererseits hat man halt schon auch mitbekommen, dass ihm diese individuellen Sachen schon auch ganz gut gefallen haben und dass er halt auf seine Art und Weise gewinnen wollte. Und das bleibt dann irgendwie für bei diesem Spiel vor allem für mich hängen. Bei dir?
Ja, ich meine, das ist ja genau das Ding, wie du sagst, also dieses, du hast ja MJ angesprochen, also dieser Jordan-Vergleich und auch dieser individuelle Jordan-Vergleich war, glaube ich, für Kobe, oder man hatte zumindest das Gefühl, dass der eben nicht ganz egal ist. Also, dass er da schon gern in Jordans Sphären kommen wollte, wenn ich sogar drüber stehen wollte. Und das war auch immer so mein Problem, das ich mit Kobe hatte, weil ich als großer Jordan-Jünger konnte natürlich niemals sehen, dass irgendjemand besser sein kann als Jordan. Und ich sehe persönlich Kobe auch nicht besser als Jordan, aber es war dann immer so, wenn ich dann nicht. So...
Ist auch, eigentlich ist das auch objektiv einfach so.
Ja, also für mich tatsächlich, ja gut, ich kann ja nicht sagen, dass es objektiv ist, weil es ist nicht objektiv verwirrt tatsächlich. Deswegen, ich kann da nicht die andere Position irgendwie einnehmen, oder das ist schwierig zu vermitteln, dass ich sie einnehme. Aber deswegen hat mich damals das Spiel halt mega gestört, weil ich mir dachte, jetzt legt der Horst irgendwie 81 Punkte auf, so, ja, jetzt kommt wieder dieses dumme Gespräch irgendwie raus. Und ich habe dann irgendwann so bei Kobe, ich habe mit Kobe irgendwann meinen Frieden gemacht, so Richtung Karriereende irgendwie. Also da bilde ich mir jetzt ein, schon irgendwie sowas objektiv, eine objektivere Position einnehmen zu können, dass ich sage, hey, also es war wie bei eigentlich allen Spielern nicht alles perfekt. Aber was er am Ende, gerade was das Scoring anging und was auch das Tragen eines Teams anging, dann leisten konnte, war schon außergewöhnlich. Und er hatte definitiv seine Schwächen und seine Makel in Anführungszeichen, und hat auch, wie du sagst, einige Teamkollegen nicht zwingend glücklich gemacht mit seiner Art und Weise Basketball zu spielen, vielleicht auch mit seiner Art und Weise gewisse Dinge zu fordern von seinen Mitspielern. Und trotzdem war halt ein besonderer Spieler. Und auch ist auch irgendwo in einer relativ oben, weit oben anzusiedeln in meinen Augen. Also wenn man sich so die Geschichte der Liga anschaut. Weil man sagt, es ist genauso, wenn man sagt, ja, Kobe war nur der Sidekick von Shaq. Ja, ich glaube auch, dass Shaq vielleicht einen etwas größeren Anteil an den Titeln hatte, die sie zusammengeholt haben. Aber ich glaube auch nicht, dass Shaq die Titel ohne Kobe gewinnt.
Nö, die haben schon sehr voneinander profitiert.
Genau.
Und das ist irgendwie was dann häufig so vergessen wird, weil es dieses In-Stufen-Denken oft nicht so beliebt ist, sondern man eher denkt, schwarz-weiß, so Shaq hat alleine diese Titel gewonnen, Kobe war so eine, so war die Nervensäge, die mal ein paar Punkte machen durfte. Und das ist halt, sehr Quatsch. Genau. Also ich glaube auch, dass, also Peak Shaq war besser, finde ich, weil er einfach dominanter war und noch schwieriger irgendwie einzudämmen, aber Kobe hatte wahrscheinlich insgesamt, wenn man alles so mit einberechnet, wahrscheinlich die bessere Karriere. Einfach weil er es auch ernster genommen hat als Shaq.
Ja, ich meine, mit Shaq ging es ja eigentlich so ein bisschen so nach dem Titel in Miami 2006. Ja, war die Konstanz dann schon irgendwie weg. Also auch halt verletzungsbedingt.
Ja, er hat sich ja auch halt eigentlich über seine gesamte Karriere nie wirklich fit halten wollen. So, der hatte so ein paar Jahre, in denen er motiviert war, Aber eigentlich so für den Spieler, den Shaq war, ist es eigentlich komisch, dass er nur einmal MVP geworden ist. Weil eigentlich hätte das jemand, der so dominant ist und so krass auch, also ich meine, in den Playoffs hat er ja 3 Jahre nacheinander auch wirklich alles weggeflext, was da war.
Ja. Ja.
Aber er hatte zwischenzeitlich ja komplett auch dann seine Motivationslücken, wo er dann auch einfach keinen Bock hatte und auch nicht groß was gemacht hat. Und das ist halt so der große Kontrast zu Kobe, der halt auch nach 11 Verletzungen irgendwie noch weitergemacht hat. Und man hätte ihm am Ende wahrscheinlich ein Bein abschrauben müssen, damit er aufhört. Leider ist das ja dann auch quasi passiert mit dem Achillessehnenriss.
Ja.
Aber so der würde wahrscheinlich sonst heute noch spielen, wenn nicht irgendwann sowas passiert ist. Einfach, weil der so komplett besessen war. Das ist irgendwie so das, was für mich am meisten hängen bleibt und was vielleicht auch so von diesem Spiel so ein bisschen hängen geblieben ist, einfach weil er wirkt über große Teile des Spiels oder eigentlich fast die ganze Zeit über wirkt er ja fast teilnahmslos, also so mega kühl.
Ja.
Und das ist irgendwie schon so ein besonderes Stadium.
Ja.
Und was du sagst mit dem Frieden mit ihm machen, das ging mir auch ein bisschen so. Also ich war auch lange jetzt nicht unbedingt der Riesenfan, also bei mir war es eher, weil ich Iverson-Fan war und Iverson nicht diese schönen Umstände hatte wie Kobe.
nicht ganz.
Und Iverson auch, ja, wahrscheinlich in Wirklichkeit einfach nicht ganz so gut war wie Kobe, aber ich das natürlich nicht wahrhaben wollte. Aber ich finde, er ist auch im Lauf seiner Karriere wesentlich charismatischer und sympathischer geworden. So,
ja.
Ich fand ihn, gerade auch noch zu dieser Zeit, wirkte er halt einfach nur wie so ein, ja, doch ziemlich verbissener, komischer Dude. Und irgendwann war ihm das halt, glaube ich, war ihm auch sein Image nicht mehr ganz so wichtig. Und dann hat er irgendwie halt einfach ein bisschen mehr, auch so in Interviews hat er halt einfach ein bisschen mehr so einfach drauf losgelabert und irgendwie gesagt, was er denkt. Und vorher hatte man oft das Gefühl, dass alles eigentlich mehr so aus einem Werbespot kommt, was er sagt.
Er ist einfach entspannter geworden im Laufe seiner Karriere gefühlt. Also, oder weniger, wie du sagst, weniger verbissen einfach. Und das hat man schon gemerkt. Und dann irgendwann wird man ja selber als Fan dann auch etwas weniger verbissen.
Und meinst du?
Zumindest, ich bilde es mir zumindest ein. Und dann, so konnte man wieder zueinander finden. Auch wenn Kobe davon nie etwas mitbekommen hat, dass wir überhaupt mal nicht zueinander gefunden hatten. Und sie wahrscheinlich auch total wurscht ist.
Wahrscheinlich.
Wäre es heute möglich, so ein Spiel noch? Wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen vorhin, aber...
Ja, also möglich glaube ich schon. Halt extrem unwahrscheinlich.
Naja, aber du hast ja die 72 von Booker angesprochen gegen die Celtics. Also es ist natürlich, ich meine, so ein Spiel war aber auch damals die Ausnahme.
Ja, ne, absolut. Also es geht schon irgendwie. Ich meine, gleichzeitig denke ich irgendwie, dass vielleicht Defenses heute ein ganz kleines bisschen weiter sind und dann irgendwann vielleicht mehr gegensteuern können, aber andererseits, nee, es ist eigentlich ja heute leichter denn je, Freiwürfe zu ziehen. Deswegen schwierig, aber ich würde mal sagen, es ist nicht unmöglich. Also wenn jemand halt im Prinzip das, was Klay Thompson vor ein paar Jahren hatte, hat und das eine einigermaßen kompetitive Situation ist und das Spiel nicht nach 3 Vierteln entschieden ist, sondern es halt noch weitergeht, dann es kann dann schon irgendwie passieren. Ich meine, heute würden wahrscheinlich nicht 7 Dreier reichen, sondern wahrscheinlich wären es eher so 15. Aber
gibt's ja auch ein paar,
wer will es ausschließen?
Können.
Ja. Und ich meine, wie viele Dreier hat Kobe in seinem letzten Spiel getroffen? Das hat er auch gefühlt 50 genommen, aber da waren ja auch einige dabei. Also da hat sich das ja auch nochmal so ein bisschen verschoben. Und heute funktioniert das Spiel halt so, dass, glaube ich, ja, Dreier noch ein größerer Anteil wahrscheinlich wären. Aber ich meine, wer will es ausschließen? So, es gibt schon so, ja, wahrscheinlich so 3, 4 Spieler, die es irgendwie erreichen könnten. Curry, Thompson, Harden, Booker muss man irgendwie dazu zählen.
Ja.
Zumal die Suns auch schamlos genug sind, dass selbst wenn ein Spiel verloren ist, man dann auch weitergeht.
Ja.
Durant. Was übrigens auch okay ist. Durant ist aber jemand, der, glaube ich, dann irgendwann, dem ist das so wichtig, dass er als vielseitiger Spieler wahrgenommen wird, dass ich nicht glaube, dass der halt einfach die ganze Zeit so kompromisslos dann weiterballern würde, sondern der trifft schon gerne auch das richtige Basketballplay und passt dann.
Ja.
Wenn er getrippelt wird. Und das ist halt.
Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ab so einem gewissen
Grad nicht gemacht.
Nee, ist ja Kobe nicht gemacht. Aber das, wenn er an einem gewissen Punkt ist, dass er dann trotzdem sagt, ja gut, okay, schauen wir mal, was geht. Weil es ist ja auch eine Art des Ehrgeiz Auslebens. Dann einfach zu sagen, okay, was ist denn drin heute? Also ich merke, okay, es fällt irgendwie alles und wie weit kann ich gehen? Und ich meine, Durant ist halt, also von den Scoring-Optionen her ist wahrscheinlich Durant mit, also wir wissen alle nicht, wie er von seinem Achillessehnenriss zurückkommt, aber er ist dann im Endeffekt wahrscheinlich der Prädestinierte von allen. Wobei für meinen Top-Kandidat, der ist vielleicht tatsächlich sogar Curry, oder? Ja gut, Harden wäre auch nicht schlecht, aber ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste jetzt, würde ich auf Curry gehen.
Ja, ich glaube, also der Unterschied ist irgendwie, Curry und auch Harden und auch irgendwie Booker stehen halt für mich für dieses kranke heiß laufen. Also Clay natürlich auch. Während Durant irgendwie, das sind halt so die sichersten 28 Punkte, die man haben kann.
Ja.
Und der ist aber, also bei ihm sind diese krassen Ausbrüche eigentlich selten. So, ja, sondern das ist eigentlich fast immer konstant auf einem sehr hohen Niveau und man weiß eigentlich immer, was man bekommt, aber diese Spiele, wo er dann irgendwie über die komplette Zeit vollkommen ausrastet, sind eigentlich selten über seine Karriere. Und ich glaube, das hat halt auch wirklich was mit dieser Mentalität zu tun, dass er halt nicht im ersten Viertel vollkommen kompromisslos einfach schon mal 15 Mal werfen würde, um mal zu gucken, was heute so geht. Also das ist irgendwie, so schätze ich ihn nicht ein. Aber ich glaube, was die Tools als Scorer angeht, wäre er wahrscheinlich vor seiner Verletzung der beste Kandidat gewesen. Ja,
dann hoffen wir, dass es danach noch ähnlich ist. Hast du noch irgendwas zu dem Spiel jetzt?
Eigentlich nicht. Ich finde es nach wie vor beeindruckend, dass die Lakers es irgendwann geschafft haben, Kwame Brown zu einem der Headliner im Pau Gasol-Trade zu machen. Aber wir wissen heute, dass Marc Gasol dann auch dabei war. Also
ja.
Der hat sich ja auch noch ganz gut entwickelt.
War okay.
Ja.
Solide Karriere gehabt in Memphis. Ja, dann würde ich sagen, dann erklären wir diese kleine Episode, die erste Ausgabe von Es war einmal auf dem Hartholz für beendet, oder?
Ja.
Wie gesagt, wir hoffen jetzt, euch hat es gefallen, unser kleines Experiment, beziehungsweise solltet ihr noch irgendwie Anregungen haben oder Kritik haben oder Ideen haben auch, schreibt uns gerne an, sagt uns irgendwie Bescheid, dann werden wir in diesem kleinen Format noch weiter feilen und nächste Woche sind wir dann wieder ganz normal zurück mit den Divisions und es wird wahrscheinlich wieder an euch liegen, welche Division wir besprechen. Es geht wieder zurück in den Osten, oder?
Ja, ist glaube ich dran.
Genau, wir reisen einmal zickzack durch die USA und bis dahin, wie gesagt, meldet euch bei uns, wenn ihr was zu sagen habt, wenn ihr euch äußern möchtet zu dieser kleinen Geschichte und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Reingehauen.
It's just a blessing from above to be able to do this podcast and more importantly, get out of here with a W. That's what really matters. Reingehauen.